Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute ist ein Tag gewesen, da war eine gewisse Thermik drin, so kann man das, glaube ich, sagen. Herzlich willkommen erstmal zum frischen Update, zum Podcast vom Update heute am 16. November. Der Bundestag hat ja heute das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Bundesweit 3G soll gelten im Job oder auch wenn ihr zum Beispiel mit den Öffis unterwegs seid. Lockdown zum Beispiel oder Ausgangssperren, die werden nicht mehr gehen. Das ist eins unserer Themen heute, genauso wie das Treffen der MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin. Und Angela Merkel ist weiter in Sorge.
Wir brauchen einen schnellen Stopp oder ein Bremsen des exponentiellen Anstiegs. Und dem dienen alle Beschlüsse, die wir heute gefasst haben. Natürlich dient dem auch wenn es darüber unterschiedliche Meinungen gibt, das Infektionsschutzgesetz, was jetzt heute im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde.
Ein Überblick über die Bund-Länder-Konferenz und deren Beschlüsse gibt's dann auch gleich. Außerdem blicken wir nach Köln zum Dom. Da hat es heute einen sogenannten Bußgottesdienst gegeben. Und damit wollte die katholische Kirche den Betroffenen von sexualisierter Gewalt signalisieren, dass die Kirche ihre Schuld eingesteht. Ist das im Sinne der Betroffenen gewesen? Christiane Florin aus der Redaktion Kirche und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk sieht es kritisch.
Ich würde das als Ablenkungsspiritualisierung bezeichnen, denn niemand dieser Herren hat aus freien Stücken irgendetwas zugegeben. Sie haben sich Anwälte genommen, als ging es nur um rechtliche Fragen. Sie haben Gutachten in Auftrag gegeben. Sie haben aber Gewissen und Mitwisserschaft bis heute nicht aufrichtig thematisiert.
Auch dazu mehr in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Schlagabtausch im Bundestag.
Es geht heute nicht um Union oder Ampel. Es geht darum, unser Land zu schützen.
Sie haben keinen Plan für diese Pandemie.
Wir ermöglichen bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen.
Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Gastronomie zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Bars und Clubs zu schließen.
Eine sehr berühmte deutsche Bundeskanzlerin hat mal gesagt, mit dem Kopf durch die Wand wird nicht gehen, es siegt zum Schluss immer die Wand.
Der Bundestag hat heute das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Die Ampelparteien haben sich damit und mit ihren Plänen also durchgesetzt. Morgen muss aber der Bundesrat noch darüber abstimmen. Wir wollen jetzt erstmal klären, was denn drinsteht im neuen Infektionsschutzgesetz. Was ändert sich zum Beispiel für euch im Job? Müsst ihr irgendwas beachten oder auch wenn ihr mit Bus und Bahn und so weiter unterwegs seid? Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio hat jetzt den Überblick. Volker, was ändert sich denn mit dem neuen Infektionsschutzgesetz?
Ja, Sonja, lass es mich mal umdrehen. In jedem Fall soll es jetzt keinen allgemeinen Lockdown, auch keine Ausgangsbeschränkungen mehr geben und auch Geschäftsschließungen sind jetzt eigentlich ausgeschlossen. Und das war das primäre Ziel der drei potenziellen Koalitionspartner, dass man diese Eingriffe in die Grundrechte der Bürger, dass man die verhindern will mit der Argumentation, wir haben mittlerweile so eine hohe Impfquote in Deutschland, da ist es gegenüber den Geimpften nicht mehr zu rechtfertigen, dass die im Lockdown zu Hause bleiben müssen und die Wohnung nicht mehr verlassen können. Ansonsten ist da noch der klassische Katalog. Also natürlich gelten Masken und all diese Sachen, die wir jetzt haben, Abstandsgebote, Hygienekonzepte, das gilt weiterhin. Und dann gab es ja noch eine Debatte, dass das jetzt im Moment nicht hinreicht, dass man noch über Verschärfungen nachdenken musste. Und da haben sie tatsächlich innerhalb weniger Tage dann auch noch einiges herbeigeholt. Beispielsweise auch, dass die Landtage Beschränkungen für Betriebe und Veranstaltungen erlassen können, was die Personenzahl angeht. Auch dass Kontaktbeschränkungen im Privat und dem öffentlichen Raum geben, aber das nicht mehr landesweit, sondern tatsächlich regional oder allenfalls landesweit und in jedem Fall nicht mehr bundesweit. Und dann hast du auch die Jobsituation schon angesprochen, also auch 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln spielt auch eine Rolle.
Also 3G am Arbeitsplatz. Was ist mit Homeoffice? Wird es das auch wieder mehr geben ab jetzt dann?
Ja, das gibt es auch oder soll auch kommen, zumindest da, wo immer das möglich ist. Das hängt ja ganz vom Job an, wenn du irgendwo im Pflegebereich arbeitest, da kannst du das nicht von zu Hause machen, aber in unserem Bereich geht das und bei vielen Büroarbeitsplätzen geht das natürlich auch. Da wird man das verlagern können und soll das auch nach Möglichkeit tun, einfach um die Kontakte auch in den Unternehmen zu beschränken. Das hängt davon ab, wie die jeweilige betriebliche Erfordernis aussieht und ob man das auch zu Hause wirklich praxisgerecht umsetzen kann.
Was auch geklärt werden sollte, ist, was der Bund darf und was die Länder dürfen. Wie sieht es da aus?
Naja, zumindest haben jetzt die Länder mehr Kompetenzen. Also gerade wenn es eine epidemische Lage gibt, jetzt in Sachsen, dann können die Länder auch mit Beschluss der Landtage künftig Personenbeschränkungen für Betriebe oder für Veranstaltungen erlassen. Auch dürfen die Länder in solchen Fällen tatsächlich auch Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum anordnen, wobei es da auch keine generellen Ausgangsbeschränkungen geben soll. Aber insofern bekommen die Länder da einiges an Kompetenz, was sie bisher ja auch schon hatten und erst ganz spät eingesetzt haben. Wir erinnern uns, die 2G-Regeln in Bayern oder in Sachsen, die gelten ja erst seit wenigen Tagen. Die hätte man vielleicht schon etwas früher einsetzen müssen, um diese starke vierte Welle, wie man sie dort erleben kann, doch ein Stück weit eher zu unterbinden.
CDU und CSU haben ja heute dagegen gestimmt im Bundestag. Was kritisiert die Union denn an den Plänen? Also es geht ihnen nicht weit genug, das wissen wir ja schon.
Also im Prinzip will die Union eigentlich das Festhalten an den bisherigen Regeln. Da habe ich aber so den Eindruck, das ist so ein bisschen jetzt das böse Bubenspiel der neuen CDU in der Oppositionspartei, weil im Wesentlichen die Instrumente sind ja noch alle da. Sie wurden auch von den Ländern, auch von den CDU-regierten Ländern nicht oder jetzt, wie man das erleben konnte, zu spät eingesetzt. Insofern ist das so ein bisschen so ein neuer oppositioneller Showkampf, weil die potenziellen Koalitionäre gegenüber der Erstfassung jetzt dann doch ganz schön nachgebessert haben. Da hat man aber auch gemerkt, wie die von der Wirklichkeit eingeholt wurden und gar nicht anders konnten, als jetzt angesichts dieser steigenden Infektionszahlen die Schrauben doch noch mal ein Stück weit anzuziehen.
Dann gab es heute noch die Bund-Länder-Konferenz. Auch da das große Thema, die Pandemiebekämpfung. Und auch das hast du für uns verfolgt, Volker. Auf welche Maßnahmen konnten sich die MinisterpräsidentInnen denn einigen, zusammen mit der Bundeskanzlerin?
Die Kanzlerin, die hat zumindest deutlich gemacht, dass sie eigentlich noch am alten Infektionsschutzgesetz oder der epidemischen Lage lieber festgehalten hätte, weil das mehr Instrumente bietet. Jetzt hat man aber möglicherweise einen Kompromiss gefunden. Es ging ja um die Frage, ab welcher Hospitalisierungsrate beispielsweise 2G oder darüber hinausgehende Regeln treffen. Und da hat man jetzt einen neuen Dreiklang formuliert, mit dem wohl jetzt alle Seiten scheinbar leben können. So sollen beispielsweise ab einer Hospitalisierungsrate von 3 in den einzelnen Bundesländern landesweit dann jeweils die 2G-Regeln gelten. Wenn wir das mal für den heutigen Tag nehmen, dann wären dann eigentlich nur noch Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein ohne diese 2G-Regeln. Alle anderen Länder müssten das schon einführen. Und dann gibt es noch weitere Stufen und die hat die Bundeskanzlerin dann selbst erklärt. Hören wir noch mal rein.
Und bei einem Schwellenwert von 6 beim Hospitalisierungsindex wird das ergänzt durch 2G+. Das heißt, auch die Geimpften und Genesenen müssen getestet werden. Und wenn der Hospitalisierungsindex 9 überschreitet, muss dann das gesamte Instrumentarium der Möglichkeiten eingesetzt werden, also Kontaktbeschränkungen und verschiedene Einschränkungen.
Also ab einer neuen Hospitalisierungsrate wird es dann noch deutlich strenger. Und das war ja eine klare Forderung, wo die Länder auch gesagt haben, gerade der Länderchef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, wir brauchen da noch strengere Regeln. Es könnte jetzt sein, dass das auch dann der Kompromiss ist für die morgige Bundesratssitzung, dass den Ländern über diese Freiheiten dann stärker einzugreifen, einfach noch mehr Spielraum an die Hand gegeben wird.
Was ist mit der Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Auch die soll kommen.
Ja, die soll kommen, aber das ist jetzt nicht einfach der Beschluss, den die Ministerpräsidenten treffen können, sondern in diesem Beschlusspapier heißt es jetzt, dass die künftige Bundesregierung da ganz schnell gesetzliche Vorlage entwickeln soll, denn ohne eine Änderung im Bundesgesetz wird das nicht funktionieren. Das können die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin nicht einfach beschließen. Da braucht es eine gesetzliche Grundlage und die künftige Bundesregierung hat damit quasi den Auftrag bekommen, das auch zeitnah umzusetzen.
Haben sich denn eigentlich bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz unionsgeführte Länder quergestellt? Also ähnlich wie das eben heute auch war in der CDU-Fraktion im Bundestag?
Ja, damit hätte man ja eigentlich rechnen können, vor allen Dingen nach dem Schreiben, das ja Hendrik Wüst im Vorfeld vorgelegt hatte. Mhm. Der hatte ja an Olaf Scholz geschrieben, dass man der Regelung so nicht zustimmen kann, dass es da noch einen größeren Veränderungsbedarf gibt, außerdem auch noch weitere Ausnahmeregelungen für die Länder. So wie ich jetzt die Pressekonferenz in Auszügen zumindest habe verfolgen können, scheint es jetzt dann doch mit diesem Trippelschritt, den ich gerade genannt habe, also Hospitalisierungsrate 3, 6 und 9, doch einen möglichen Kompromiss zu geben, der den Ländern insgesamt genügend Handlungsspielraum an die Hand gibt, um auf Situationen angemessen reagieren zu können.
Was ist denn deine Einschätzung, Volker? Was denkst du, welchen Einfluss hat dieses Treffen auf die Abstimmung des Infektionsschutzgesetzes morgen im Bundesrat?
Ich würde jetzt vermuten, das geht glatt durch. Die Länder werden nochmal sagen, gerade die CDU-geführten Länder werden nochmal sagen, dass sie eigentlich lieber an der alten Regelung festgehalten hätten. Aber die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag haben sich nun mal geändert. Da gibt es die Ampelkoalition, die die Mehrheit auf ihrer Seite hat. Und die hat die Richtung heute im Bundestag klar vorgegeben. Alles andere würde ja bedeuten, beispielsweise eine Zurückweisung im Bundesrat, dass das Ganze jetzt nochmal neu aufgerollt und vom Bundesrat und Bundestag nochmal neu abgestimmt werden müsste. Also das würde ja nur zu einer Verschiebung führen und die epidemische Lage läuft ja kommenden Donnerstag eigentlich aus. Es gibt noch eine Sonderregelung. Bis zum 15. Dezember dürfen jetzt beispielsweise noch Ausgangsbeschränkungen verhängt werden. In Sachsen ist das der Fall, sofern die wohl vor dem 25. verhängt werden, kann das noch stattfinden und Sachsen plant ja tatsächlich nochmal einen landesweiten Lockdown für 2 Wochen, um die Infektionsausbreitung dort stärker zu beschränken.
Volker, dann danke ich dir sehr für diesen Überblick, Volker Findhammer, über das Treffen der Ministerpräsidentin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine Ämter für Vertuscher. Das stand auf Plakaten, die heute hochgehalten worden sind in Köln vor dem Dom. Da hat es einen sogenannten Bußgottesdienst gegeben, der vorab schon für viele Diskussionen gesorgt hat. Denn mit diesem Gottesdienst will das Erzbistum Köln an sexualisierte Gewalt durch Geistliche erinnern. 230 Einladungen ungefähr hat es für diesen Gottesdienst gegeben. Auch Betroffene von sexualisierter Gewalt waren eingeladen und die haben zum Teil sehr irritiert und verständlicherweise auch emotional reagiert auf diesen Bußgottesdienst. Mit Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft konnte ich darüber sprechen, wie das, was da heute passiert ist, eigentlich zu bewerten ist. Christiane, wie haben denn die Opfer reagiert darauf, dass sie eingeladen worden sind zu diesem speziellen Gottesdienst?
Unterschiedlich, denn die Opfer als homogene Gruppe gibt es nicht. Nur weil Menschen Ähnliches erlebt haben, reagieren sie ja nicht gleich und sehen auch das Erzbistum Köln nicht gleich. Es gibt eine Gruppe von Betroffenen, die haben die Einladung so wörtlich als toxisch bewertet. Ich habe gestern noch mit einem Betroffenen gesprochen, der das Erzbistum sehr kritisch sieht. Der sagt, das ist eine übergriffige Aktion, weil wir hier für etwas vereinnahmt werden, was wir nicht wollen. Es gibt aber auch Betroffene, die der Einladung nicht nur gefolgt sind, sondern die sich sogar an diesem Gottesdienst beteiligt haben. Einer, der auch dem Betroffenenbeirat des Erzbistums noch angehört, in Klammern, der Betroffenenbeirat ist ja auch gespalten, beziehungsweise einige Mitglieder haben den verlassen. Also einer, der noch dem Betroffenenbeirat angehört hat, einen Liedtext beigesteuert. Von einer anderen Betroffenen gab es eine Meditation über das Vaterunser. Ja, also sehr unterschiedliche Reaktionen. Nach meiner Wahrnehmung ist die Gruppe derer, die diesen Bußgottesdienst schon vorher kritisiert haben, größer.
Wie hat denn die katholische Kirche diese Idee von so einem Bußgottesdienst begründet? Oder was ist die Idee dahinter?
Der Gottesdienst wurde noch von Kardinal Wölki geplant, bevor er sich in eine Auszeit begeben hat begeben musste. Und laut Planung ging es darum, dass das ganze Erzbistum seine Schuld bekennt. Da kann man jetzt ja schon mal ein Fragezeichen dahinter machen, das ganze Erzbistum, oder wären da nicht Einzelne in verantwortlichen Positionen dazu aufgerufen, etwas mehr Schuld zu bekennen als andere? Nun hat heute der Vertreter von Kardinal Wölki, Rolf Steinhäuser, von der Täterorganisation Erzbistum Köln gesprochen. Er hat auch kurz von sich selbst gesprochen. Er hat gesagt, dass er auch sich eingeredet habe, es seien nur Einzelfälle gewesen. Also er hat schon auch von persönlicher Schuld gesprochen. Gesagt, er wolle die Gläubigen nicht in Haftung nehmen. Auf der anderen Seite wurde aber dann an der Stelle, wo es um das konkrete Schuldbekenntnis ging, ein Lied gesungen, Bekehre uns, vergib die Sünde. Und das bedeutet ja, dass jeder seine Schuld vor Gott tragen soll. Also im Grunde auch, wenn Betroffene anwesend waren, auch die Betroffenen. Also da wurde dann schon wieder alles gleich gemacht und keineswegs gesagt, dass die Leitungsebene mehr Verantwortung hat und auch in dieser Hinsicht Vertuschung, Decken von Tätern, Hätscheln von Tätern auch und Ignoranz gegenüber den Opfern, dass die da nun eindeutig mehr Schuld auf sich geladen haben. Also das ging in diesem Ritual unter.
Trotzdem nochmal nachgefragt,
Was erhofft sich die katholische Kirche denn eben jetzt von dieser Art von Gottesdienst? Also wir sprechen über Buße, wir sprechen über Schuld. Geht es um Vergebung? Geht es darum, ein Zeichen zu setzen? Ja, dann eben auch ein öffentlichkeitswirksames oder was ist es?
Ja, es geht um ein öffentlichkeitswirksames Zeichen. Der Gottesdienst war zwar nicht in dem Sinne öffentlich, sondern es durften nur bestimmte Leute hinein. Er wurde aber öffentlich übertragen. Es geht ganz sicher auch um ein Zeichen gegenüber Papst Franziskus. Der hatte ja über das Erzbistum Köln entschieden und hatte gesagt, na ja, Gutachten, was soll das alles, wenn die Reue zeigen, wenn die Umkehr bereit sind, dann ist das doch ein gutes Zeichen. Also dieser Gottesdienst war sicherlich auch das Zeichen nach Rom, guck mal, wie reuebereit wir sind. Und es sollte auch ein Zeichen der Demut gegenüber den Betroffenen sein. Aber mit der Demut in einer solchen Inszenierung ist es natürlich immer so eine Sache. Denn das Heft hat ja das Erzbistum in der Hand gehabt. Und da kann man eben schon fragen, was ist daran eigentlich demütig, wenn das Erzbistum die Regie übernimmt? Und wenn so viele Betroffene sagen, wir wollen das so nicht, wir fühlen uns da instrumentalisiert.
Wie hat denn dieser Bußgottesdienst auf dich dann heute gewirkt? Du hast es verfolgt. Was denkst du?
Ja, ich würde das als Ablenkungsspiritualisierung bezeichnen, denn niemand dieser Herren hat aus freien Stücken irgendetwas zugegeben. Sie haben sich Anwälte genommen, als ging es nur um rechtliche Fragen. Sie haben Gutachten in Auftrag gegeben. Sie haben aber Gewissen und Mitwisserschaft bis heute nicht aufrichtig thematisiert. Also es fehlt eine ehrliche Antwort darauf, warum die Betroffenen so lange ignoriert worden sind, missachtet worden sind. Und das dann wieder in Verbindung zu bringen mit der Tatsache, dass nun heute Betroffene in jedem Satz erwähnt wurden, das kriege ich nicht zusammen. Es kommt mir eben vor wie ein Ersatz für eine ehrliche, tatsächliche Aufarbeitung. Ich habe nichts gegen spirituelle Feiern, ne? Das ist nun mal so in einer Kirche. Aber hier wirkt es doch so, als sollte das von dem, was alles noch nicht gesagt worden ist, ablenken.
Heute hat es einen vorab schon umstrittenen sogenannten Bußgottesdienst gegeben im Kölner Dom. Einschätzung dazu von Christiane Florin. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kennt ihr G? Auch bekannt als Gina oder als Liquid Ecstasy. Vor einigen Wochen ist in einem Berliner Club eine 25-Jährige wohl an einer Überdosis davon gestorben. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen, aber das ist eben die Vermutung. Caro Bredendieck aus unserem Team. Als Reaktion darauf planen viele Berliner Clubs jetzt eine große Kampagne. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber.
Also es sollen viele Plakate aufgehängt werden in den Kiezen, wo viele Clubs sind in Berlin. Es soll aber auch Social-Media-Aktionen geben, und zwar ganz klar gegen den Konsum von G. Die Berliner Clubkommission als Überorganisation ist auch dabei. Da sind ja ganz viele Läden der Stadt organisiert. Und die sagen eben, wir wollen nicht, dass das bei uns genommen wird. Lass es bitte, Leute.
Für alle, die das nicht kennen, erklär bitte nochmal, was ist G bzw. Liquid Ecstasy genau?
Also erstens muss man sagen, der Begriff Liquid Ecstasy, der ist eigentlich irreführend, weil die Droge gar kein flüssiges Ecstasy ist. Die Substanzen haben gar nichts miteinander zu tun. Der Begriff kam nur dadurch auf, dass der Effekt zum Teil an das erinnert, was man halt fühlt, wenn man Ecstasy nimmt. Aber auch nur zum Teil, sagt Ralf Wischnewski von der Drogenhilfe Köln.
Von der Wirkung her ist es so, dass wir ein sehr, sehr breites Wirkspektrum bei GHB und bei GBL haben. Von euphorisierend, freudemachend, das, was wir vielleicht auch von Ecstasy kennen, bis hin zu wirklich Bewusstlosigkeit, Atemdepression und im schlimmsten Falle auch Tod.
Und das Problem ist, zwischen diesen verschiedenen Wirkungen und dem möglichen Tod liegen teilweise in der Dosierung nur wenige Tropfen, weil das Zeug so stark ist, dass man davon ja eben nur Milliliter konsumiert. Und das macht es halt auch so gefährlich bzw. anfällig für Überdosen.
Wie verbreitet ist G denn vor allem in der Berliner Partyszene? Ist das ein großes Thema, dass die da jetzt so eine Aktion aufziehen?
Ja, 2019 hat ein Arzt der Berliner Charité in einer Studie herausgefunden, dass jeder 10. Clubgänger in der Hauptstadt das zumindest schon mal ausprobiert hat. Aber eigentlich ist das gar nicht so ein neues Phänomen. Andrea Piest vom Drogennotdienst in Berlin hat mir gesagt, dass G schon seit Jahrzehnten konsumiert wird. Zwischendurch wurde es mal ein bisschen zum Nischenthema, wurde zum Beispiel auf Sexpartys genommen, weil es unter anderem auch horny macht. Warum G jetzt aber wieder so auflebt als Partydroge, dazu gibt es ja nur Hypothesen bis jetzt. Eine davon ist,
was wir generell jetzt gemerkt haben nach dem Lockdown, dass die Menschen, die wieder feiern gehen, natürlich so einen Aufholdruck haben und lange Zeit einfach zu Hause waren. Die ersten Wochen waren hier tatsächlich auch sehr intensiv. Und was wir beobachten, ist, dass insbesondere jüngere Konsumentinnen, die noch nicht so geübt sind, dass es da häufiger tatsächlich dann zu Zwischenfällen kommt.
Weil die nicht gut einschätzen können, was habe ich da gerade vor mir, von wem habe ich das gekauft, aber auch so Dinge wie, wie fühle ich mich eigentlich gerade, wie war meine Woche, wie ist die richtige Dosis, das wissen dann viele Leute nicht, wenn sie neu damit in Berührung kommen.
Vor allem wird es wahrscheinlich gefährlich, wenn ich vorher am Abend noch, weiß ich nicht, irgendwie 3 Sektchen oder Gin Tonic oder was auch immer getrunken habe beim Vorglühen oder so und dann eben in meinem Körper unterschiedliche Drogen sind.
Ja, Mischkonsum ist natürlich auch ein großes Problem. Ralf Wischnewski von der Kölner Drogenhilfe hat mir auch gesagt, ein weiteres Thema ist, dass sich hinter dem Begriff G genau genommen 2 unterschiedliche Substanzen verstecken, hat er eben in dem Ton ja auch schon gesagt, nämlich GBL und GHB. Beides ist flüssig, beides konsumiert man tröpfchenweise, aber bei GBL reicht nochmal wesentlich weniger, um den gewünschten Effekt zu bekommen.
Wenn der Konsumierende nicht weiß, welche Substanz er vor sich hat, ob er also GBL oder GHB vor sich hat, ist es für ihn nochmals schwieriger einzuschätzen, wie er dosieren muss. Und da diese Substanzen natürlich über den Schwarzmarkt verkauft werden und nicht immer klar ist, welche Substanz man genau vor sich hat, haben wir eben dadurch nochmal eine zusätzliche Dosierproblematik.
Was kann denn überhaupt jetzt getan werden, also damit das sicherer wird? Ist es realistisch zum Beispiel, dass die Berliner Clubs oder auch im Rest von Deutschland eine G-freie Zone werden?
Ja, gute Frage, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Es wäre natürlich zumindest ein wichtiges und wünschenswertes Ziel, dass jetzt keine 25-Jährigen und auch sonst niemand mehr daran stirbt, ne? Und Andrea Piest vom Drogennotdienst Berlin findet, ein Weg dahin wäre, dass mehr und offener mit den Leuten geredet wird, die G nehmen.
Wir haben im Moment auch das Phänomen, dass manche Leute sich schon gar nicht mehr trauen, das Clubpersonal anzusprechen, weil es dann nämlich Hausverbot zum Beispiel gibt bei Problemen. Oder dass Menschen, die sich leicht überdosiert haben oder nicht mehr ganz so hübsch aussehen für die Clubnacht, dann halt vor die Tür gesetzt werden und nicht immer Hilfe geholt wird. Das sind Konsequenzen aus einer Verbotskultur tatsächlich. Und das kennen wir. Das ist nicht der Weg, den wir wollen.
Sie ist auch bei einer Initiative dabei, die versucht, mit KonsumentInnen in den Dialog zu gehen. Und sie sagt, man würde merken, dass viele schon ein großes Bedürfnis haben, über ihre Erlebnisse mit der Droge zu reden und sich auch beraten zu lassen.
Mehrere Berliner Clubs planen eine große Kampagne gegen eine beliebte Partydroge. Caro Bredendieck hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zwillinge bei der Geburt getrennt. Naja, soweit muss man jetzt nicht gehen, kann aber. Das ist wirklich ganz interessant, wenn man die beiden nebeneinander sieht. Also Olaf Scholz, der wahrscheinlich ja zukünftige Bundeskanzler, der hat sich heute getroffen in Berlin und zwar mit dem US-Senator Chris Coons. Ja, die beiden haben zusammen gesprochen und dabei ist ein Bild entstanden von diesem Treffen. Und das ist wirklich amüsant auf eine Art und Weise. Es sorgt auf jeden Fall für Unterhaltung, weil diese beiden Menschen sich dann doch auf eine gewisse Art und Weise ziemlich ähnlich sehen. Vor allen Dingen so oben auf dem Kopf, ne, wenig Haare und so weiter, auch das Lächeln und so weiter. Ja. Man kann da schon ein bisschen einen Zwillingsverdacht haben. Naja, also es heißt ja auch immer, jeder von uns hätte irgendwo auf der Welt mindestens einen Doppelgänger oder eine Doppelgängerin. Kann das denn überhaupt sein? Nova-Reporter Matthias von Lieben wollte wissen, wie es um die Wahrscheinlichkeit steht, dass jemand so aussieht wie ich oder wie du oder wie wer auch immer.
Klar. Auf den ersten Blick gibt's auf dem Foto schon irgendwie gewisse Ähnlichkeiten. Beide, Chris Coons und Olaf Scholz, sind weiße Männer mit Halbglatze um die 60. Sie sind fast gleich groß, Mundpartie, Nase und Ohren ähneln sich und beide kneifen auch noch die Augen zusammen und setzen ein, wie Markus Söder sagen würde, schlumpfiges Grinsen auf, dem auch Olaf Scholz einiges abgewinnen kann.
Das mit den Schlümpfen, das gefällt mir super.
Finde ich
auch.
Die
sind klein, listig und gewinnen immer.
Schaut man aber etwas genauer hin, sieht man schon ein paar mehr Unterschiede. Kuhns ist insgesamt etwas kräftiger, sein Gesicht deutlich breiter. Scholz' Haare waren vorm Ergrauen offenbar mal braun, die von Kuhns rötlich. Außerdem hat der US-Senator einen deutlich helleren Teint. Nein, Doppelgänger sind die zwei also wohl eher nicht. Aber es gibt doch immer wieder Bilder von Menschen, die scheinbar ihren Doppelgänger gefunden haben. Das Internet ist voll davon.
A lot of people want to believe that they have a doppelganger, but guess what? You don't.
Das hat Tegan Lucas im Jahr 2015 gesagt, als sie noch Doktorandin an der University of Adelaide School of Medicine war. In einer Studie hat sie damals 8 Gesichtsmerkmale von 4000 Personen miteinander verglichen. Also zum Beispiel die Größe der Ohren oder den Abstand zwischen den Augen.
My research has shown that the probability of finding somebody in the world with the exact same facial traits as you is 1 in a trillion. It is scientifically wrong. There is no such thing as a doppelganger. And now we actually have some proof of that.
Die Wahrscheinlichkeit, einen Doppelgänger mit exakt den gleichen Merkmalen zu finden, die liegt bei 1 zu einer Billion. Mit nur noch 7 Merkmalen konnte Lukas sogar gar keine Übereinstimmungen mehr finden. Doppelgänger komplett ausgeschlossen. Das entspricht auch dem, was die Genetik sagt.
Also die Wahrscheinlichkeit, eine Person zu finden, die genetisch 100% identisch ist, ist gleich null.
Sagt Johannes Krause, Biochemiker, Genetiker und Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Also es ist unmöglich, dass eine DNA-Sequenz, die 3,2 Milliarden Positionen hat, durch Zufall zweimal entsteht, weil man hat im Prinzip verschiedene Möglichkeiten für Varianten, die an einer Stelle sein können. Und dadurch, dass diese Sequenz mit 3,2 Milliarden Positionen so lang ist, passiert das kein zweites Mal, dass diese gleiche Mutation, das gleiche Muster dieser Mutation oder die Rekombinationsprozesse, die quasi die Gene, die Chromosomen ja jedes Mal mischen, dass diese Mischung nochmal entsteht, das ist gleich null. So etwas kann nicht passieren.
Beim durchschnittlichen Mitteleuropäer findet man laut Krause eine Übereinstimmung des Genoms von 99,9%, was dann trotzdem ungefähr 4 Millionen unterschiedliche Stellen in der DNA ausmacht. Und egal, ob miteinander verwandt oder nicht.
Es gibt zwar 4 Millionen Unterschiede zwischen den zwei Doppelgängern, aber in einigen wenigen Genen haben sie vielleicht die gleiche Position und das kann dann bestimmte phänotypische Eigenschaften wie zum Beispiel Haarfarbe, Hautfarbe oder auch Augenfarbe beeinflussen.
Und je mehr solche gleichen Stellen es gibt, desto ähnlicher können Menschen aussehen. Aber einen wirklichen genetischen Doppelgänger, eine Kopie von uns sozusagen, die würde es nirgendwo auf der Welt geben. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, in der Realität scannen wir ja nicht die genetische Ausstattung unserer Mitmenschen. Was für uns zählt, ist ja eher der Gesamteindruck. Hat uns auch der Gedächtnisforscher Roland Benoit vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften schon mal erzählt.
Wir unterscheiden uns ja auch alle da drin, wie wir laufen, wie wir gehen. Wir haben verschiedene Stimmen, andere Arten etwas auszudrücken. Wir haben andere Haare. Und es kann natürlich durchaus sein, dass unser Gehirn nur ein paar dieser Merkmale halt wahrnimmt und dass diese Merkmale übereinstimmen vielleicht mit den Merkmalen einer anderen Person, die sie bereits kennen. Und ihr Gehirn quasi dann versucht, das Bild zu vervollständigen.
Wir sehen dank unseres Gehirns also mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ob wir Ähnlichkeiten feststellen, ist aber subjektiv und hängt vom Zeitpunkt, von individuellen Erinnerungen und von unseren Erwartungen ab. Wenn man zum Beispiel verabredet ist und jemanden am Treffpunkt erwartet, da denken wir manchmal, ach ja, da kommt er oder sie ja schon. Ist dann aber gar nicht so.
Und wenn jetzt diese Vorhersagen besonders stark sind im Gehirn für eine bestimmte Situation, dann kann es unsere Wahrnehmung auch so beeinflussen, dass wir Dinge sehen, die gar nicht da sind. Dass wir etwa einen scheinbaren Doppelgänger im Gesicht eines Fremden sehen, nur weil wir die eine Person halt vielleicht besonders stark in diesem Moment halt quasi gerade erwarten.
Also, auch wenn ihr meint, euren Doppelgänger gefunden zu haben, zwinkert nochmal mit den Augen und schaut ganz genau hin. Ihr werdet ihn nicht finden. Und eineiige Zwillinge zählen nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das kann man dann wohl mal einen rasanten Start nennen, ne? Und dann geht's auch noch um Autos. Mann, das habe ich mir nicht ausgedacht, das war wirklich so heute. Ein deutsches Startup ist richtig gut gestartet und zwar an der Börse in den USA. Es geht um den Solarautohersteller Sono Motors, die kommen aus München, haben noch keinen Umsatz gemacht und Autos gibt es auch noch nicht, die kommen erst 2023 und trotzdem hat die Aktie heute richtig gut gefluppt. Warum? Das gucken wir uns jetzt an mit Nicolas Liefen, der ist Wirtschaftsjournalist. Nicolas, was hat denn das Unternehmen, was andere nicht haben?
Also erstmal, das Unternehmen jetzt eine richtig coole Börsenbewertung ohne Umsätze, 2,7 Milliarden Dollar, das kann sich schon sehen lassen. Nein, die haben auch echt eine spannende Technik. Ich hatte mit denen mal vor rund 2 Jahren zu tun und das war einfach beeindruckend. Das E-Auto hat eine Reichweite, das die bauen, von ungefähr 300 Kilometern. Das ist noch nicht so besonders, aber der Clou ist einfach, dass sie in der Karosserie so Solarzellen verbaut haben. Die laden, wenn das Auto stehen lässt in der Sonne, im Schnitt sagen die so um die 110 Kilometer pro Woche. Das heißt, wenn man nicht mehr fährt, dann fährt man eben dann wirklich nur mit der Sonnenenergie, die das Auto geladen hat, fährt dann quasi gratis, wobei man sagen muss, wenn man fährt, weil im Augenblick fährt halt noch keins. 16.000 sind vorbestellt, aber die kommen erst noch.
Aber trotzdem, warum ist jetzt ausgerechnet dieses Start-up so ein Ankommer? Was sagst du?
Naja, das haben wir schon vor ein paar Tagen gesehen. Da ist ja so ein amerikanischer Autobauer Rivian auch an die Börse gegangen, auch praktisch keinen Umsatz und jetzt schon der Tesla-Jäger wertvoller als VW und so weiter. Es hat so ein bisschen was vom, viele der Hörer werden sich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber vor 20 Jahren, da gab es mal den neuen Markt, da haben alle aufs Internet geschaut und heute ist es einfach so, alles was E-Auto ist, neue Energie, Wasserstoff und so weiter, das ist einfach gesucht. Da sehen Investoren riesiges Potenzial und sagen am Ende, vielleicht ist es mal Amazon nur eben in neu, wobei man einfach sagen muss, die Technik ist schon echt nicht schlecht. Das Auto lässt sich recht schnell laden, so wie es heißt. Dann kann man es als Stromspeicher auch für zu Hause einsetzen und so weiter. Doch die Technik ist schon auch echt gut.
Jetzt gibt es ja für Sono Motors eben dadurch auch Geld, 150 Millionen Dollar. Was wollen die damit machen?
Also erstmal sich retten. Das Geld kommt echt praktisch in letzter Minute, sonst wäre irgendwann Schluss gewesen. Haben die auch immer kommuniziert und gesagt, wir brauchen jetzt Geld, sonst gehen wir irgendwann pleite. Also die haben jetzt wieder Luft. Die können das Geld in Forschung und Entwicklung stecken, das ist ganz wichtig. Dann sagen sie, wollen sie irgendwann den Serienstart vorbereiten, Marketing. Ich glaube nicht, dass dafür das Geld komplett reicht. Also die werden irgendwann nochmal neue Aktien auf den Markt werfen oder vielleicht noch einen anderen Investor suchen, der irgendwie mit Geld in der Tasche da ist. Man muss einfach sagen, ja, die haben schon 16.000 Vorbestellungen und die haben auch zum Teil schon anbezahlt, aber das sind 40 Millionen Euro. Das reicht ehrlich gesagt für das, was die alles vorhaben jetzt, für hinten und vorne nicht.
Sag uns noch mal ein bisschen genauer, Nicolas, was wird das für ein Auto sein? Also du hast ja gerade schon die Technik beschrieben, ne, und wie lange das dann reicht und so weiter und so fort. Aber ist das dann so ein richtig großes Ding? Ist das ein Zweisitzer? Was kann das denn sonst noch alles?
Nee, das ist schon so ein bisschen Großraumlimousine. Wie gesagt, 300 Kilometer Reichweite. Die Oberfläche, ich dachte ja, als ich zuerst davon gehört habe, ich gedacht, das sind so hässliche Paneele und das sieht man dann völlig. Das ist nicht so. Also es ist so ein bisschen matt schwarz, also schwarz natürlich, damit es die Sonne anzieht. Und wie gesagt, alles voll mit Photovoltaikzellen besetzt, aber die sieht man halt nicht. Das ist also relativ cool. Dann kostet das Auto 28.500 Euro, hört sich erstmal viel an. Aber im Vergleich zu anderen ist das auf jeden Fall konkurrenzfähig und die planen halt nicht nur das Auto, sondern auch noch einen Transporter, da gibt es einen Prototypen und diese Technik wollen sie auch noch in Bussen und in LKW letztendlich verbauen.
Was ich auch noch ganz interessant finde, also dieses Unternehmen ist ja gegründet worden von zwei Männern in München und die haben im Prinzip haben die gar keine Erfahrung im Autobau, ne?
Nee, und die sind vor allen Dingen echt cool. Die sind so Mitte, Ende 20, tüfteln allerdings schon eine ganze Zeit, haben auch so ein paar namhafte Partner, also Continental ist dabei. Aber das, was die liefern, ist schon eine richtige Kampfansage, muss man sagen. Der Preis ist, wie gesagt, konkurrenzfähig. Dann sagen sie, unsere Ersatzteile kannst du auch selbst ein- und ausbauen, wenigstens zum Großteil. Und die bringen auch noch so ja, neue Ideen und Daten mit an den Markt, also eine neue App, wo man sich besser vernetzen kann, wo man sogar Strom aus dem Auto abgeben kann an andere. Also dieses Gesamtkonzept ist einfach echt interessant.
Wie schätzt du denn eigentlich jetzt diese Entwicklung ein von dem Startup?
Also ich glaube, das ist cool. Ob es am Ende wirklich massentauglich wird, ist einfach schwer zu sagen, weil wir im Augenblick so viele E-Autos sehen, die auf den Markt kommen, die Hersteller sich darauf konzentrieren, die Konkurrenz wird größer, die Preise werden sicherlich fallen. Es wird eine Nische sein. Das Auto muss erstmal an den Start kommen, aber dann wird es eine Nische sein. Ich glaube, diese Technik für Busdächer, für LKW und so weiter, ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial drin. Aber wie gesagt, das Auto wird auf jeden Fall auch Käuferinnen und Käufer finden.
Erfolgreicher Start also vom Münchner Startup Sono Motors an der Nasdaq in den USA. Haben sie einen erfolgreichen Start hingelegt. Infos von Nicolas Lieven. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.